Die Firma Herr Lango produzierte fotografische Apparate, Platten und Papiere und suchte im Jahr 1937 für die Optik einer fahrbaren Riesenkamera ein Kindergesicht. Meine Tante war bei Herr Lango beschäftigt und so wurde ich für eine Fotoserie eingeladen. Mein Aussehen sagte den Verantwortlichen zu und man machte die nötigen Aufnahmen. Das Bild wurde dann in die Optik montiert und fuhr zu Reklamezwecken durch Wien. Nach 1938 wurde die Riesenkamera nach Deutschland gebracht und machte auch dort Reklam. Die für Deutschland Verantwortlichen, die größtenteils Parteigenossen waren, anderes war damals kaum möglich, ahnten nichts davon, dass das süße Wiener Kind, das sie aus der Optik anlächelte, nicht den Nürnberger Gesetzen entsprach. Ein Aprilscherz des Schicksals. Im Jahr 38 erhielt meine Mutter eine Vorladung. Man schlug ihr auf diesem Amt vor, sich von meinem Vater zu trennen und zu behaupten, ich wäre nicht das Kind dieses Vaters. Mutti wäre lieber mit meinem Vater bis ans Ende der Welt gegangen oder hätte bei Wasser und Brot mit ihm gelebt, als diesem Ansinnen zuzustimmen. Man hätte es lieber gesehen, dass ein deutsches Mädel auch ein leichtes Mädel gewesen wäre, als dass es einem Juden die Treue hält. Uns wurde, wie allen unseren Leidensgefährten auch, die Wohnung gekündigt. Es war zwar nur eine Zimmer- und Küche-Wohnung und kein Palais, aber man gönnte uns nicht einmal diese. Man hatte aber wieder einmal nicht mit Mütterchen gerechnet. Diese marschierte in die Drischitzgasse, wo sie die dafür zuständige Stelle wähnte, und fragte dort ganz empört, wie man dazu käme, ihr, einer Arierin, die Wohnung zu kündigen. Man entschuldigte sich und bedauerte den Irrtum. Anmerkung zu Arierin. Meine Mutter war 1931 zum jüdischen Glauben übergetreten, was auf der Rückseite ihres Geburtspasses vermerkt war. Das musste überdeckt werden. Aber wie? Mama wusste Rat. Sie legte ihren Geburtsschein auf die heiße Ofenplatte und klebte das leicht gebräunte und brüchige Stück mittels Mehlkleister auf einen Leinenfleck. Erst nach ihrem Tod 1994 löste ich den Schein wieder von seinem Schutzschild. Mein Vater war bei der Firma Imperial Feigen Kaffee beschäftigt, nicht in leitender Position, aber in tragender. Er trug die schweren Säcke mit Feigen. Also war er in keiner beneidenswerten Lage. Er leitete aber in seiner Freizeit den Sparverein und half in dieser Position oft Kollegen über finanzielle Engpässe, was damals keine Seltenheit war. Da er dies mit viel Menschlichkeit tat, war er auch beliebt. Und das schien bei manchen Neid zu erzeugen. Jedenfalls nützte ein solcher Kollege eine unbedachte Bemerkung, den Adolf Hitler betreffend, um meinen Vater zu denunzieren. Papa erhielt also eine Vorladung auf den Morzinplatz, wo sich im damaligen Hotel Metropol der Sitz der Gestapo, der geheimen Staatspolizei, befand. Meine Mutter versorgte ihn noch mit Zigaretten und mit dem strikten Gebot, »Du sagst nix, du weißt nix und dabei musst du bleiben.« Also betrat mein Vater das Zimmer und nach längerer Unterhaltung und strenger Befolgung von Mamas Anweisungen entließ ihn der Mann in Uniform mit der Bemerkung, »Sind Sie in Zukunft vorsichtiger?« Damit durfte Papa das Zimmer wieder verlassen. Später meinte er oft, »Ich hätte ja alles zugegeben, denn es hat ja gestimmt, aber die Mama saß ja vor der Türe. Und vor der hatte Papa anscheinend mehr Respekt als vor der Gestapo.« Einige Zeit nach der Geschichte mit der Denunziation wurde mein Vater entlassen und erhielt dann Beschäftigung in einem sogenannten Judenbetrieb. Das war ein Betrieb, in dem vorwiegend Juden arbeiteten. Die Zentrale dieser Firma Wiener Papier befand sich in der damaligen Meistersingerstraße, heute Malerstraße. Das Lager aber war auf dem Gelände des Aspang-Bahnhofs. Die Arbeit auf dem Aspang-Bahnhof war für meinen Vater kein Problem, aber er konnte aus sicherer Entfernung die Abtransporte der Juden in die KZs beobachten und kam oft sehr verzweifelt nach Hause. Er schilderte die Art und Weise der Verladung und wenn heute jemand behauptet, er hätte nichts gewusst, muss ich das bezweifeln, denn etwas muss schon damals durchgesickert sein. Aber viele wollten nichts wissen und viele wollten aus Angst nichts wissen. Mein Vater und ich hatten das Glück, durch unsere arische Gattin bzw. Mutter einen gewissen Schutz zu genießen. Dieser Umstand trug mir nach 45 oft von Glaubensgenossen die Bemerkung ein, ich könnte ja nicht von Verfolgung reden, denn ich wäre erstens nicht im KZ gewesen und hätte zweitens nicht die Heimat entbehren müssen. Nun, vielleicht hätten wir manchmal gern die Heimat entbehrt und wären nicht fast jede Nacht vom Klang der Haustorklingel aus dem Bett gescheucht worden. Das spielte sich dann folgendermaßen ab. Papa sprang aus dem Bett, packte seine Kleidung und verschwand in Richtung Dachboden, während ich mein Bettzeug in den Bettzeugraum meines Bettes stopfte und in Papas Bett übersiedelte. Wäre jemand gekommen, hätte Mama behauptet, Papa wäre abends nicht nach Hause gekommen. Wenn alles ruhig blieb, kehrte jeder wieder in sein Bett zurück. Dieses Spiel wiederholte sich manche Nacht öfters. Zu Beginn des Schuljahres 41/42 betrat eines Morgens unsere Lehrerin, eine fanatische Narzisse, die Klasse. Kaum hatten wir uns nach der Begrüßung niedergesetzt, als sie mich aufrief. Ich erhob mich und es folgte einer der demütigendsten Augenblicke meines Lebens. Vor versammelter Klasse erklärte sie mir, dass ich nicht würdig wäre, mit arischen Kindern die Schule zu besuchen. Ich möge meine Sachen zusammenpacken und die Klasse verlassen. Ich tat, wie mir geheißen, zog meinen Mantel an und schlich wie ein geprügelter Hund aus der Klasse. Es muss ihr ein besonderes Vergnügen bereitet haben, da ich außerdem Klassenerste war. Ich stieg die Treppen hinunter und wollte die Schule verlassen, als sich die Türe der Direktion öffnete und der Oberlehrer mich zu sich winkte. Er schloss hinter mir die Türe und versuchte mich mit den Worten zu trösten, »Wein nicht, auch das wird vorbeigehen.« Auch er trug das Parteiabzeichen der NSDAP, von Hitlers nationalsozialistischer deutscher Arbeiterpartei. Aber er war auch einer der wenigen, die sich unter dem Abzeichen ein menschliches Herz bewahrt hatten. Ich besuchte dann noch ein Jahr lang die Mischlingsschule in der Grüngasse 14 im 5. Bezirk. Der tägliche Schulweg war, trotz der Begleitung durch meine Mutter, ein Spießrutenlauf. Ich durfte ja als Sternträgerin, auch ich musste den Judenstern als Zeichen der Ausgrenzung auf meiner Kleidung tragen, nur die letzte Plattform der Straßenbahn benutzen. Ich begegnete der Frau Lehrerin nach 45 noch einmal. Sie erkannte mich wieder und kam lächelnd auf mich zu, die Hand zum Gruß, nicht erhoben, aber ausgestreckt. Ich glaube, dass mein Blick das Lächeln auf ihrem Gesicht gefrieren ließ. Die Firma Wiener Papier handelte, wie schon der Name sagt, mit Papier. Und dieses war in Ballen verpackt, die durch Bretter und Metallbänder zusammengehalten wurden. Nun kam während des Krieges wieder einmal die Weihnachtszeit und es gab nicht mehr viel zu kaufen, womit man Kindern Freude bereiten konnte. Da kam mein Vater auf die von vielen Bekannten mit Kopfschütteln bedachte Idee, aus diesen Holzbrettern Kinderspielzeug herzustellen, um es den Kindern im Haus, deren Väter an der Front waren, zu schenken, auch wenn uns besagte Väter oft übel mitgespielt hatten. Mein Vater meinte nur, »Schau, die Kinder können ja nichts dafür.« Wir schliffen also die Bretter glatt und schnitten Tiere zum Nachziehen und Teile von Puppenwiegen, die wir dann zusammensetzten, aus. Die fertigen Wiegen durfte dann ich mit meiner Stricknadel mit Brandmalerei verzieren. Meine Mutter von Beruf Schneiderin nähte Bettzeug und aus Nüssen, die mit Stoff überzogen wurden, verfertigten wir kleine Puppenköpfe, die wir mit einem Körper ohne Arme und Beine verbanden. Als alles fertig war, brachte meine Mutter die Spielsachen zu den Müttern der Kinder. Mein Vater hielt sich im Hintergrund. Auf meine Frage, warum er das alles tue und das Böse, das man uns antat, mit Gutem vergalt, gab er mir einen Satz mit auf meinen Lebensweg, der für mich zum Evangelium wurde. Wenn du alles im Leben vergisst, eines darfst du nie vergessen, dass du Mensch bist.